ein Trio, das Foto, was Sie da sehen, die jetzt zu uns auf die Bühne kommen, wo ich mich gewundert hat, warum alle so ernst gucken oder ob das so ein journalistisch-investigativer Blick ist, aber das können wir Sie jetzt selber fragen, denn zu uns kommen Ursel Sieber, Norbert Siegmund und Olaf Jahn hier auf die Bühne. Auch das, liebes glamouröses Preispublikum, ist natürlich schöner, wenn Sie das durchhalten.
Guten Abend, bis alle da sind.
Bitte schön. Aber stellen Sie sich so hin, dass die Menschen Sie sehen und nicht unbedingt mich, so dass da so schön in das Licht. Fernsehmenschen wissen das doch immer. Frau Sieber, das ist jetzt Zufall gewesen mit dem Foto, oder?
Mit dem Ernst gucken, meinen Sie? Das habe ich mir angewöhnt, wenn ich Herrn Medon interviewt habe. Da habe ich immer so geguckt.
Und wie hat der denn dann zurückgeguckt?
Einmal hat er geschrien. Mhm. Warum? Ich weiß nicht, wegen meinem Blick vielleicht oder wegen meinen Fragen.
Also er hat dann, also wir wollen das eben kurz aufklären für diejenigen, meine Damen und Herren, die jetzt nicht so genau wissen, was worum geht's hier. Es geht darum, dass die drei Herrschaften hier für die ARD, aber natürlich entsendet von dem Premiumprogramm Rundfunk Berlin-Brandenburg, die Machenschaften der Eisenbahn, diesen ganzen S-Bahn-Skandal ganz, ganz sauber aufgefädelt haben und geguckt haben, was war denn da ganz genau los. Am 16. November 2009, also jetzt vor einem Jahr, ist Endstation Chaos die Bahn auf gefährlichem Kurs gelaufen. Und da waren Sie alleine, wenn Sie Medorn interviewt haben, oder sind Sie zu dritt hingegangen? Konnte immer nur einer hingehen?
Ich war alleine. Aber ich habe dann auch, also es gab nur ein Interview mit Herrn Medon. Später hat er mir nie mehr eins gegeben. Aber ich kann auch ganz freundlich gucken. Ich kann auch gerade Interviewpartner sehr freundlich anschauen und sie zerfließen.
Hat er denn in dem Moment, wussten Sie, ich werde dem Mann jetzt eine Frage stellen, die ihn auf die Zinne bringen wird? Ich kann, jeder, das weiß ja jeder Zeitungsleser, dass der Mann zum Jähzorn neigte. Also wussten Sie, jetzt begebe ich mich auf gefährliches Terrain?
Eigentlich schon, es war so, dass er wollte gar kein Interview geben. Also ich hatte vorher schon eine Ablehnung. Also ich hatte einen Beitrag gemacht, der hat der DBAG damals nicht gefallen. Das war 2004, glaube ich. Und danach habe ich nie wieder ein Interview bekommen. Ich habe immer nur Absagen bekommen. Und dann war es so, dass ich mich einfach hingestellt habe nach einer Bilanzpressekonferenz. Da waren alle Teams, alle aktuellen Teams da und ich bin einfach nicht gegangen. Und dann irgendwann hat der Pressesprecher gesagt, jetzt sind Sie dran. Und da habe ich vier Fragen gestellt und er wurde immer lauter. Und das war's. Also ich konnte nie wieder ihn interviewen. Ich konnte ihn auch nie freundlich anlächeln.
Wenn man da an die Eisenbahn, an die Vorkommnisse, das was hier zu diesem spektakulären und ja auch eigentlich einzigartigen S-Bahn-Ausfall geführt hat, wenn man da genauer hinguckt, was sieht man dann?
Also die Grundlage war ja klar. Also es war ja aus unserer Sicht der Privatisierungskurs mit eben den Sparmaßnahmen und Kürzungen, die dazu geführt haben, dass das Material nicht mehr vernünftig gewartet worden ist. Das war im Grunde natürlich am Ende eine Auswirkung einer politischen Entscheidung, vielleicht eine Fehlentscheidung. Und wir haben sie in Berlin eben am drastischsten erlebt.
Ja. Wobei, was ich immer nicht verstanden habe bei dem Argument, naja, die privatisieren, deswegen sparen die einfach mal bei den Bremsen und können die Züge nicht mehr vernünftig stoppen. Wenn man das übertragen würde auf andere Privatunternehmen, müsste sehr viel häufiger ein Lufthansa-Jet doch vom Himmel fallen. Das ist eine bahnspezifische Sache.
Ja, ich weiß gar nicht, also es ist vor allen Dingen ein Problem der Unternehmenskommunikation gewesen. Also was wir herausgefunden haben, ist ja, dass seit Jahren auch Schindluder getrieben wurde, dass es halt auch Unfälle gab, wo nicht bekannt wurde, dass da unter Umständen Wartungsprobleme dahinter standen. Was wir herausgefunden haben, ist, dass man sozusagen auf der unteren Hierarchieebene schon wusste, dass der Karren in den Dreck rollt. Dass man aber nach oben glänzen wollte. Da will jeder mittlere Manager seine Boni haben, toll aussehen und von der Konzernführung nach oben gezogen werden. Das ist zumindest unsere Theorie. Und das hat dann schon dazu geführt, dass ich auch glaube, dass man oben gar nicht genau wusste, was man ganz unten für ein Desaster anrichtet. Das ist eine Theorie, aber wir haben den Informationsfluss nachgezeichnet an einigen Stellen. Zum Beispiel was die Wartungsfristen betrifft, da sind Wartungsfristen so weit überschritten worden, dass es wirklich gefährlich wurde. Es gab auch Unfälle und wir haben Schriftverkehr gefunden, wo das in der Tat klar war, dass diese Mängel nach oben gemeldet wurden. Aber bei Medon ist das natürlich nicht angekommen. Es ist aber so, dass man von oben sozusagen den Druck gemacht hat. Leute, wir müssen hier teuer an die Börse, wir müssen die Gewinne bringen. Und das hat die Leute, die mittleren Manager, so nenne ich sie jetzt einfach mal so weit, doch unter Druck gesetzt, dass da der Informationsfluss, also ich, vielleicht war es auch ein bisschen DDR, nach oben sind alle die Tollen, aber unten hat keiner den Kühlschrank voll. Ne? Also Sie hatten,
glaube ich, gerade noch was. Ja, weil Sie gesagt haben, Luftverkehr, also es gibt, glaube ich, schon einen Unterschied zwischen dem Luftverkehr und der Eisenbahn, also der Bahn, ja, das Eisenbahnbundesamt ist einfach, war früher Teil der sozusagen staatlichen Bundesbahn und man kennt sich und es gibt einfach, glaube ich, auch gesetzgeberisch da Pflichten, die man hätte machen müssen, wenn man so ein Unternehmen privatisiert. Also man hätte einfach eine schärfere Kontrollinstanz gleichzeitig aufbauen müssen. Und so kontrolliert sich die Bahn oder kontrolliert ja die Bahn ihre, die Bahn legt ja ihre Wartungsintervalle im Grunde selber fest, ja. Und kontrolliert sie auch selber. Und das ist einfach ein ganz entscheidender Unterschied zum Beispiel zum Luftverkehr.
Also es ist wie TÜV. Sie fahren zum TÜV und sagen selber, was kontrolliert werden soll und was nicht kontrolliert werden soll.
Gute Idee eigentlich.
Ja, und so klappt das bei der Bahn und das haben halt Regierungen jeglicher Couleur halt immer so gehandhabt und dann müssen wir uns nicht wundern.
Aber jetzt haben Sie auch schon mal gesagt, diese Recherche, diesen Film, der glaube ich in 7 Wochen dann entstanden ist, dieser ARD-Film, den hätte es nicht geben können, wenn Sie drei nicht gemeinsame Sache gemacht hätten, wenn Sie nicht Ihre Erfahrung und Ihre ganzen Sachen zusammengeworfen hätten. Warum war das so nötig, dass Sie als Trio arbeiten?
Nur einmal war es ja so, dass schon viel berichtet war. Das heißt, Sie mussten sehen, dass Sie wirklich einen neuen Sachstand auch arbeiten konnten. Und man muss nochmal daran denken, wie das Klima war. Man hatte vorher die Datenaffäre bei der Bahn. Es gab ganz viele Mitarbeiter, die vorher vielleicht bereit gewesen wären zu sprechen, die aber dicht gemacht haben. Also das Misstrauen war unheimlich groß. Und da haben wir einfach unsere Kontakte und auch unsere Erfahrung poolen können und konnten auch nur so gewisse Durchbrüche, was also den Zustand der Bremsen, ja, diese konstruktionsbedingten Schwächen der Bremsen, die jahrelang schon intern hätten bekannt gewesen sein müssen. Nur so konnten wir uns da reinarbeiten und eigentlich auch zu diesem Ergebnis kommen.
Wer von Ihnen dreien hat eine Bahncard 50 oder eine noch bessere? Sie. Und Sie haben keine Angst?
Nein, nachdem die Klimaanlagen jetzt wieder funktionieren, ist alles in Ordnung.
Frau Sieber, Sie fahren auch gerne noch mit der Eisenbahn?
Ich fahre gerne mit der Eisenbahn. Und ich habe auch gehört, also die Bahn hat uns mal als Antwort geschrieben, bezogen auf Mängel, Wartungsmängel, dass nur die Kaffeemaschinen unrepariert aus der Werkstatt kommen. Ich meine, ich belege, dass es anders ist, aber seitdem bin ich absolut beruhigt.
Wir sind es auch, dass Leute so tolle Arbeit machen wie Sie. Vielen, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ursel Sieber, Olaf Jahn und Norbert Siegmund.